Ja, ihr Lieben, 4 Wochen ist es her, als wir uns mit der Geschichte von Kain und Abel beschäftigt haben. Wir sprachen über die Auswirkungen des Sündenfalls, ja im Grunde von dem sich stets aufs Neue wiederholenden Sündenfall in stetig aufsteigender Intensität. Und die Folgen, nicht erst Adam und Eva, dann Kain und Abel. Dann die Nachkommen Kains als die Schöpfer der Blutrache, der Kriegstechnik und der städtischen Vermassung. Und zuletzt der hochmütige Turmbau zu Babel. Das ist sozusagen diese Eskalationsleiter, die in der Urgeschichte Genesis 1 bis 12 erzählt wird. 1 bis 11. Und alles basierend auf einem zentralen Motiv. Aus Feindschaft gegen Gott und seine gute Ordnung. Und die biblische Urgeschichte zeigt, wie diese Geschichte des Bösen immer weiter sich steigert, bis Gott sagt, jetzt ist Feierabend. Jetzt drehe ich den Strom ab, beziehungsweise das Wasser auf, und dann kommt die sogenannte Sintflutgeschichte. Und bevor wir nun in so eine Stimmung geraten, nicht, wo wir sagen, ja, ist wunderbar, nehmen wir die Chipstüte und so, und dann kommt wieder die schöne Geschichte mit den Tieren und so, Noah und der Arche und so, will ich uns heute mal die Erwachsenenversion des Ganzen präsentieren. Ist ja schon vorgerückte Stunde, da darf man auch die anderen Sachen dieser Geschichte ein bisschen präsentieren. Tiere kommen da auch vor, sogar explizit Taranteln. Noah auch, allerdings wenigstens zum Teil auch in einer ungewohnten Rolle. Also die Geschichte ist in den Kinderbibeln aus gutem Grund so nicht zu finden. Bevor wir dazu kommen, will ich noch kurz darauf aufmerksam machen, dass auch andere Kulturen Geschichten bereithalten, die von dem Gedächtnis zeugen, dass Zivilisationen untergehen können. Und vielleicht will uns das darauf hinweisen, dass es eine unantastbare Ordnung in dieser Welt gibt, gegen die zu verstoßen, einfach reale Konsequenzen hat. Und dass bei erheblichem und dauerhaftem Verstoß sogar die Möglichkeit besteht, dass eine an sich gute Ordnung durch den Geist Kains und seiner Brüder und Schwestern im Geiste ins Chaos zurücksinken kann und dann alles mit sich in den Abgrund reißt. Paulus hat ja mal gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das kann man sagen, bei der Sintflutgeschichte wird definitiv abgerechnet. Und ich erzähle jetzt von einer interessanten Parallele zur Sintflutgeschichte zunächst mal, nämlich aus dem mesopotamischen Enuma-Elish-Epos. Es gab da eine ganze Reihe dieser Geschichten. Und das handelt davon, dass die abtrünnigen Kinder der Schöpfergöttin Tiamat achtlos ihren männlichen Gefährten töten. Sie wenden sich also gegen den heiligen Vater. Und das Flutmonster Tiamat lässt das nicht zu und der Zorn entbrennt und die ganzen Kinder werden vom Erdboden vertilgt. So wie die Sintflut in der Bibel. Und in der Bilderwelt der Antike steht der Vater für die Ordnung, für die heilige Ordnung, die Hierarchie. Und es gibt immer wieder Zeiten, wo Kulturen meinen, dass man das Wissen und die Werte der Alten und der Tradition auch ignorieren könnte. Dass die Alten ja schon irgendwie auch naiv seien und mit ihren Kenntnissen ja nicht so auf der Höhe der Zeit und man sich allein auf den Kenntnis- und Weisheitsfundus verlassen möchte, den die jeweilige, oft kurzatmige Gegenwart in manchmal durchaus launenhafter Idiotie hervorbringt. Heute ist doch alles anders, sagt man da nicht. Die wussten doch damals nicht mal, was ein Computer ist. Und im Zeitalter der Globalisierung sind das doch alles Lösungen, die heute nicht mehr greifen. Ja, wollt ihr denn ernsthaft die Zeit zurückdrehen und Lösungen von gestern für die heutigen Probleme heranziehen? So oder ähnlich wird dann geredet, nicht? Und mit Blick auf Enuma Elish und die biblische Sintflutgeschichte könnten das die Vorboten der großen Flut sein, die die stolze Gesellschaft samt all ihren babylonischen Türmen hinwegspült. Warum? Weil der Mensch dem Geist der ursprünglichen Ordnung Gottes derart entfremdet ist, dass er hochmütig nach der verbotenen Frucht greift und rachsüchtig und neidvoll die angreift, die sich an diese Ordnung halten und von ihr durch Gehorsam und wertvolle Opfer profitieren. Ja, bei Enuma Elish gibt es noch ein weiteres interessantes Merkmal des Verfalls. Die Kinder, die ihren Vater umgebracht haben, leben fortan in dieser Geschichte in und von seinem Leichnam. Sie leben quasi in einem unüberwindlichen Widerspruch. Sie leben von den materiellen Gütern der Alten. Sie leben parasitengleich von dem, was der nun zum Schweigen gebrachte Geist an Reichtum hervorgebracht hat. Aber es wird nichts mehr neu geschaffen. Man nimmt wahr, die alten Maschinen, die laufen langsam aus. Man lebt nur noch auf Pump. Und wenn das, was die Alten erwirtschaftet haben, aufgebraucht ist, wenn das, was der Geist der Ordnung uns geschenkt hat, verzehrt ist, dann bricht die Hölle los. Dann kommt das Chaos, dann kommt die Urflut in der Gestalt von Tiamat und löscht die ganze verkommene Brut aus. Das ist sozusagen die Geschichte, die Story, die in dieser Geschichte aufbewahrt ist. Ja, und vorher kommen dann auch noch andere Unheilspropheten. Ich will heute einen ganz ungewöhnlichen zitieren, Friedrich Nietzsche. Auch er erkannte mit Grausen, dass ein atheistischer Geist die Grundlage unserer christlichen Kultur gemeuchelt hatte. Gott ist tot und wir haben ihn getötet, ruft dort ein Mensch mit so einer Laterne aus. In Nietzsches Vision, offenbar in finsterer Zeit, warum sonst braucht es eine Laterne? Nietzsche prophezeit nach dem selbstverschuldeten Tode Gottes, also der Abwendung von der christlichen Botschaft, dass nun Nihilismus und Feindseligkeit ihr Haupt erheben würden. Und er tat das mit, ich finde, atemberaubender Präzision. Das ist ja Ende des 19. Jahrhunderts und da sagt er, das ist immer sehr aphoristisch bei ihm, also sprach Zarathustra, ist so ein Werk, man versteht nur die Hälfte, aber er spricht dort vom aufziehenden Geist der Moderne und sagt, da kommen Taranteln in diese Welt, die mit ihren Stürmen der Rache gefüllt sind. Und sie sagen, wir wollen Rache und Missbrauch an allen üben, deren Gleiche wir nicht sind. Wir wollen Rache und Missbrauch üben an allen, deren Gleiche wir nicht sind. Und der Wille zur Gleichheit soll fortan der Name für Tugend sein. Und gegen alles, was Macht hat, wollen wir unseren Lärm erheben. So Friedrich Nietzsche. Also der moderne Geist ist besessen durch das Ressentiment, was eine moderne Variante des ewigen Kainsgeistes ist. Der Neid gegen alles, was blüht und prosperiert, wo Opfer angenommen werden und Rauch aufsteigt, wo auch Menschen aufsteigen, weil sie sich nach oben orientieren. Kain denkt, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen hier. Wo andere und nicht ich prosperieren, da muss die Ordnung korrupt sein. An mir kann es ja nicht liegen. Dass andere möglicherweise fleißiger, seriöser, treuer, opferbereiter sind, Quatsch. Alles Firlefanz, nicht? Das ist jede Form von Macht, da sind jede Form von Macht und Verdienst von vornherein verdächtig. Das muss eingeebnet werden. Wir wollen Gerechtigkeit, was auch immer das bedeutet, Gleichheit und Einebnung, notfalls mit der Planierraupe. Gleichheit soll fortan der Name für Tugend sein. Wenn wir mal ernsthaft schauen, was die Ersatztugenden in unserer Gesellschaft sind, nachdem die christliche Tradition der Nächstenliebe und der 10 Gebote an den Rand gedrängt wurde, dann bleiben so Großworte übrig, so wie soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Toleranz gegenüber Diversität, weil die Gleichwertigkeit aller vorausgesetzt wird. Notfalls wird dann auch umverteilt. Gleichheit soll fortan der Name für Tugend sein. Na, interessant. Und der zweite Satz der Taranteln von Nietzsche, wir wollen Rache und Missbrauch üben an allen, deren Gleiche wir nicht sind. Also die treibende Kraft dieses Rufes nach Gleichheit ist nicht etwa das Verlangen nach Gerechtigkeit, sondern das Ressentiment der Nachkommen Kains gegenüber den Starken und Erfolgreichen. die man in den Verteilungskämpfen um die Reste des Leichnams des getöteten Vaters zu Fall bringen möchte. Und wie macht man das? Man greift zum Beispiel ihre Werte und Ideale als repressiv und überkommen an und schenkt sich jegliche individuelle Argumentation, indem man sie willkürlich in Gruppenschubladen einordnet. Die Reichen, die Mächtigen, die alten weißen Männer und so weiter. Wir wollen Rache und Missbrauch an allen üben, deren Gleiche wir nicht sind. Der alte Nietzsche war vor fast 150 Jahren auf eine ja fast unheimliche Art und Weise hellsichtig und hat die Flut vorhergesehen. Glücklicherweise weiß die Bibel von Einzelnen, die sich vorbildhaft gegen das Chaos stemmen. Mose gegen den Pharao, die paar Gerechten gegen Sodom und Gomorra und der gerechte Noah hört in einer von Nihilismus und Feindseligkeit geprägten Welt die Botschaft eines rettenden Gottes, der es nicht zulässt, dass seine korrumpierte Schöpfung mit Mann und Maus untergeht. Ich lese aus Genesis 6. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Und Noah zeugte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mach dir einen Kasten von Tannenholz, denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau, mit deinen Frauen, deiner Söhne und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Gott bemächtigt sich derer, die ihm Glauben schenken und im rechten Verhältnis zur von ihm geschaffenen Ordnung leben. Noah wandelte mit Gott. Noah hat sich den Sinn erhalten, um weiterhin nach oben zu schauen, sozusagen nach der Vertikalen, nicht nach der Ordnung Gottes. Er ist kein Sohn Kains, der Sippe mit dem gesenkten Blick, den Kanaanitern. Er stammt von Seth ab, dem dritten Sohn von Adam und Eva, nicht? Sollte man sich merken, wenn man mal bei Wer wird Millionär ist, das könnte die 1-Million-Dollar-Frage sein oder Euro-Frage, nicht? Adam und Eva hatten 3 Söhne, das vergisst man immer. So, der Blick nach oben, das halten diese Geschichten der Urgeschichte als Strategie fest. Schau nach oben, schau zu Gott. Das ist der Blick, der das Überleben in einer von Chaos bedrohten Welt sichert. Noah ist einer von den Gerechten, die darauf achten, dass die Vertikale der Ordnung Gottes im rechten Verhältnis, gleichsam im rechten Winkel zur Horizontalen unserer Welt ausgerichtet ist. Nicht? Wir kennen ja diese Göttin Justitia mit den beiden Waagschalen, nicht? Und die sollen sich auf gleicher Höhe befinden. Und wenn das der Fall ist, dann ist sozusagen zur Vertikalen der rechte Winkel gewährleistet. Ja, also Noah hört auf Gott. Was hört er denn? Er hört das, was schon im Paradies zu hören war. Der Mensch hat einen Bewahrungsauftrag in dieser Schöpfung. Er steht in seiner Verantwortung, sie nicht zum Teufel fahren zu lassen. Und der Geist der Intuition sagt zu Noah: Du Noah, die Kacke dampft. Wir befinden uns hier auf der schiefen Ebene. Das wird nicht mehr lange gut gehen, Noah. Und das Leben stellt ihm Fragen. Lieber Noah, was ist dein Beitrag dazu? Das ist ja gerade Verantwortung, nicht wahr? Dass man nicht sagt, boah, da müsste man mal was tun, nicht? Sondern dass man sich fragt, was kann ich tun? Wo bin ich hier gefragt? Also Verantwortung heißt, ich antworte auf die Fragen, die mir das Leben stellt. Ich stelle mich nicht tot, bis irgendwer anders den Job macht. Ja, und Noah antwortet. Und wie? Er baut ein großes Schiff, eine gigantische Rettungsinsel, um ein Stück Schöpfung zu bewahren. Ich wäre sozusagen der Erste, der einen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, könnte man sagen. Aber nein, keine Symbolpolitik, nein, kein plakatives Fahnenschwenken oder auf die Straße kleben, sondern ehrliche, harte Zimmermannsarbeit macht er, von der dann hinterher nicht nur seine Familie, sondern auch die Tiere, einschließlich der undankbaren Taranteln profitieren. Ohne aufwärtsstrebende Menschen gibt es auch keine Tiere, lernen wir hier. Nichtmenschliche Lebewesen werden die moralische Fürsorge für nichtmenschliche Lebewesen auf jeden Fall nicht übernehmen. Sie werden den Lasttier nicht wie der Mensch einen Sabbat zugestehen. Hier steht in Exodus 10, Vers 20, 20, Vers 10, Entschuldigung. Sie werden ihn nicht erlauben, beim Korndreschen zu fressen. Sie werden sich nicht um das Vieh kümmern, was laut der Bibel ein Erkennungszeichen für den rechtschaffenen Menschen ist. Man kann nur warnen vor den Anhängern naturreligiöser Fieberträume von einem angeblich paradiesischen Naturzustand, wenn man nur erst die bösen Menschen losgeworden sei. Vor dem verantwortungslosen Menschen ist dagegen tatsächlich zu warnen. Und nicht jeder, der sich als Natur- und Klimaaktivist gebärdet, ist auch gleich ein verantwortungsvoller Mensch. Die Sache ist durchaus komplizierter. Das sehen wir jetzt in der Folgeerzählung. Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Und als er von dem Wein trank, ward er trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Als nun Ham Kanaans Vater seines Vaters Blöße sah, sagte er seinen Brüdern draußen. Da nahm Sem und Japhet ein Kleid und legten es auf ihrer beider Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sähen. Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er: Verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte. Und sprach weiter: Gelobet sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaans sei sein Knecht. Gott schaffe Japhet weiten Raum und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sintflut 350 Jahre. Das sein ganzes Alter ward 950 Jahre und starb. Die Bibel ist da immer sehr kurz und schmerzlos irgendwie. Ja, also nach der idealtypischen Länge von 40 Tagen und 40 Nächten ist die sprichwörtliche Mutter aller Fluten vorbei. Der gerechte Mensch Noah, der Retter der Zivilisation, steigt mit seiner Familie aus und bringt erstmal ein adäquates Opfer nach Abels Art, das seiner ergebenen Herzenshaltung zu Gott entspricht und sich in dem verantwortungsvollen Handeln an der Schöpfung widerspiegelt. Soweit, so klar. Das ist Glaube, nicht? Er entsteht im Hören auf Gott. Er äußert sich darin, dass wir Gott gehören, uns ihm und seiner zu bewahrenden Ordnung zugehörig wissen, für diese Opfer bringen und dass wir drittens ihm gehorchen, wenn er uns zur Verantwortung ruft. Glauben lebt also aus diesem Dreiklang von Hören, Gehören und Gehorchen. Das lernen wir bei Noah. So, dann pflanzt Noah, der Ackerbauer, einen Weinberg, stellt also Wein her und scheint es beim berufstypischen Weintasting mit der Qualitätskontrolle ein wenig zu genau genommen zu haben. Was danach geschah, weiß Noah dann auch nicht mehr so genau. Als er dann infolgedessen indisponiert nackt in seinem Zelt liegt, missbraucht sein Sohn Ham in seiner kainschen Missgunst die Verletzlichkeit und die Schwäche seines Vaters, um dessen Ruf petzend vor seinen Brüdern zu beschädigen. Nicht, das ist im Hebräischen sprachlich interessant. Da steht nämlich nackt machen. Nicht, es spielt sozusagen mit dieser schamvollen Nacktheit Adams und Evas, die sie nach dem Verzehr der verbotenen Frucht empfunden haben. Und während Gott in Eden seinem ersten Menschenpaar dann gnädig Felle macht, die Sünde also seelsorgerlich bedeckt, schreit Ham nach Transparenz. Der geriert sich als Enthüllungsjournalist sozusagen, entblößt zynisch die Sünde und freut sich in sündhafter Weise über das, was er sieht, ohne zu bedenken, wer es eigentlich war, der hier vom Wein überwältigt wurde. Der Diener des Heils für die Menschen und der Hauptverantwortliche für die Wiederherstellung der Welt. Und es war ja auch sein Vater gleichzeitig, nicht? Die Tradition, auf deren Schultern er selber stehen darf. Er hat also etwas von der Leichenfledderei der Kinder Tiamats aus dem Enumaelisch-Epos. Aufrichtige Trauer, das wäre die angemessene Emotion gewesen. Respekt für das Erbe der Väter. Und sein Lachen offenbart stattdessen diese mangelnde Ehrfurcht vor seinem Vater und die böse Absicht, in der er den Ruf des Vaters beschädigt. Und das erinnert mich so an manchen drittklassigen Autor, der seinen Honigseim daraus zieht, die Geistesgrößen der Vergangenheit zu dekonstruieren, wie es heute so schön heißt. Man findet das Haar in der Suppe. Diesen einen Moment, wo man sich nicht klar genug zur gerade gültigen bzw. opportunen Überzeugung äußert, wo vielleicht jemand einen schwachen Moment hat, eine politische Fehleinschätzung macht, eine weltanschauliche Schlagseite offenbart. Und zack, kommt so ein kleiner, schlecht gelaunter Robespierre, der sein ganzes Leben lang, gepampert vielleicht durch irgendwelche Uni-Fördertöpfe, mit unnützem Zeug den Büchermarkt schwemmt und sich in diesem kleinen Fündlein sonnt, das er gemacht hat. Und die Bibel nennt ihn einen Hamiten, einen missgünstigen Nachkommen Kains, einen Abkömmling der durch Ressentiment angetriebenen Taranteln Nietzsches. Ihr Wahlspruch zur Erinnerung: Wir wollen Rache und Missbrauch an allen üben, deren Gleiche wir nicht sind. Hams Brüder machen es besser. Sie verweigern sich, rechtschaffen und weise bei der Verhöhnung des Vaters mitzuwirken. Sie wissen, ihren Vater und die Tradition entsprechend zu ehren. Sie bedecken seine Nacktheit, weil sie wissen, dass es ein großer Fehler ist, jemanden nur aufgrund seines Verhaltens in schwachen Momenten zu beurteilen oder ihn gar zu verachten. Jeder, der nach solchen absoluten und oft zugleich anachronistischen Maßstäben beurteilt wird, würde verdammt werden. Jeder von uns, man findet immer schwache Momente. Und durch derartiges Köpferollen nach dem Schema schwarz-weiß bleibt am Ende nur schwarz. Eine Nivellierung von Gut und Böse und die Dankbarkeit für das, was Menschen uns in der Vergangenheit hinterlassen haben, wird ausgelöscht, bis nur noch die Trümmer des Nihilismus bleiben. Hamm offenbart den Hochmut der modernen Welt, der Statuen, Denkmäler und Kunstwerke schändet, weil man sich über den Alten zu stehen wähnt, ohne zu ahnen, dass man doch auf ihren Schultern steht und ihnen so vieles verdankt. Und so wird dann auch der ausgenüchterte Noah zum Richter seiner Söhne. Er sagt, verflucht sei Kanaan und gelobt sei der Gott Sems. Er mache Kanaan zu Sems Knecht. Also die Söhne Hams werden zu Sklaven. Ham wird in der biblischen Tradition als Nachkomme der Kanaaniter, der Nachkommen Kains, erfasst. Also er gehört, um mal diese Genealogie ein bisschen weiter zu verfolgen, zum götzendienerischen und moralisch verdorbenen Volk, dem die Israeliten die Herrschaft über ihr Gebiet entziehen werden. Die Lektion dahinter: die physischen und geistigen Kinder derjenigen, denen jeglicher Respekt vor ihren Eltern bzw. der Elterngeneration fehlt, werden unweigerlich und zu Recht von den Nachkommen derjenigen beherrscht, die ihre Väter, ihre Vorfahren, ihre Traditionen auf die rechte Weise ehren und verehren. Dagegen wird die Missachtung von Traditionen mit harten Strafen geahndet. Mit Verachtung auf die Unzulänglichkeit des Vaters zu blicken, provoziert den ewigen Drachen des Chaos, den Zorn Gottes, so diese Geschichten. Und ich finde, das ist uns auch eine Mahnung im Verhältnis zu unseren eigenen Eltern. Klar sind die Dinge, wo wir als reifende Erwachsene erkannt haben, ja, das Verhalten unserer Eltern war sicher nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Manchmal sogar richtig gehend falsch, muss man ja sagen. Und eine Abnabelung und Emanzipation von den Eltern und natürlich auch von bestimmten kritisch zu sehenden Elementen der Tradition, das gehört auch zum Erwachsenwerden, keine Frage. Aber bei aller Fehlerhaftigkeit braucht es doch auch eine grundlegende Haltung der Ehrfurcht und des Respekts. Denn ohne unsere Eltern wären wir nicht. Wir stehen auf ihren Schultern und verdanken ihnen vieles. Und wem das nach Ende der Pubertät nicht dämmert, der hat etwas Essentielles nicht erkannt. Dem fehlt ein Reifeschritt, so wie denen, die in der Öffentlichkeit ständig Entschuldigungen für die realen und auch eingebildeten Sünden der Vergangenheit abgeben zu müssen meinen. Sie sind nicht motiviert durch Demut, sondern im Gegenteil durch infantilen Hochmut, es heute alles besser zu wissen. Ja, aber ist das wirklich so? Wissen wir es wirklich alles besser? Wenn man sich in unserer Zeit umblickt, könnte man Zweifel hegen. Und ich finde, besser ist es, diese Linie von Seth fortzusetzen. Also der dritte Sohn, der mit der 1-Million-Euro-Frage, nicht? Die Linie Seths ist das Erfolgsmuster der nach oben strebenden, mutigen und verantwortungsbewussten Menschen, die wie Noah an ihrem Ort mit ihren Mitteln gerecht, das heißt ihr horizontales irdisches Leben im rechten Verhältnis zur vertikalen Ordnung Gottes und seinem Wort ausrichten. Die, die die Schöpfung bewahren und rechtschaffene Opfer bringen, die, so verheißt uns die Geschichte, werden nicht untergehen, sondern im Geiste Noahs auf die Stimme Gottes hören. In diese Gemeinschaft der Hörenden wissen wir uns als Gemeinde eingezeichnet. Amen.